Ja, Damen und Herren, verteilte Intelligenz, nicht aufgeteilte, wir hätten weniger sein können. Das mit der Hörsaal-Situation ist jedes Semester das gleiche Problem. Ich muss mich gleich vorweg entschuldigen, ich habe es wieder versucht. Es ist dieser Termin, dieser Montagtermin. Ich bin leider von meiner sonstigen Beschäftigung her an den Montag gebunden und auch in etwa an diese Zeit. Und zu dieser Zeit gibt es einfach den Hörsaal, dummerweise für mich. Und sonst nichts. Also wir müssen es leider wieder, oder wir versuchen es wieder so zu handhaben wie im vorigen Semester für die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Es wird, nehme ich an, weiterführend eine Möglichkeit geben, die Lehrveranstaltung aus dem Internet, also einen Mitschnitt herunterzuladen und gleichsam in Abwesenheit zu verfolgen. Und damit wird die Hörsaal-Situation vielleicht ein bisschen handhabbarer, hoffen wir, und auch die Sauerstoffsituation ein bisschen erträglicher. Es wird darüber hinaus, so hoffe ich, auch wieder ein Skriptum geben, ein sich selbst schreibendes Skriptum, ein Wiki, das von den Kolleginnen und Kollegen zumindest im letzten Semester sehr qualitativ hochwertig verfasst worden ist und unter Umständen weitergeführt werden könnte und damit eine weitere Informationsquelle für Sie bereitstellt. Selbstverständlich, aber das muss ich auch betonen, ist es natürlich nicht der Sinn einer Lehr- oder einer Vorlesung, dass Sie die in physischer Abwesenheit konsultieren oder konsumieren. Ne? Also insofern tut es mir natürlich leid, dass wir diese Situation hier haben. Ja, wir werden versuchen, es so erträglich wie möglich zu machen. Wenn jemand Vorschläge hätte, wie wir das lösen können oder was da sich an Möglichkeiten anbietet, darüber hinausgehend über diese medialen Hilfsmittel, dann wäre ich sehr dankbar und verbunden.
Verdoppeln das Uni-Budget.
Ja, da bin ich der Erste, der dafür ist. Ja, wir könnten auch, ich weiß nicht, weniger wichtige Gebäude im Umfeld hier, Rathaus, Parlament und so, für die Wissenschaft rekrutieren. Und, naja, die Lehrveranstaltung dorthin verlegen. Aber meiner Erfahrung nach wird es wirklich erträglicher ab der zweiten, dritten Lehrveranstaltung dann. Ich nehme an, dass viele von Ihnen, die jetzt rein informativ hier sind, um mal zu schauen, was hier geboten wird, und dann unter Umständen sich ohnehin für was anderes entscheiden. Also halten wir jetzt die ersten, vielleicht die erste und die zweite Stunde durch und dann sollte sich irgendetwas abzeichnen, so hoffe ich. Sauerstoffpartikel am Horizont, was auch immer. Gut, ja, verteilte Intelligenz. Also im Prinzip, und ich habe das angekündigt, geht es eigentlich um eine Fortsetzung der Lehrveranstaltung aus dem vorigen Semester. Allerdings, und das sage ich gleich vorweg, ganz betont, explizit, ich setze diesen Besuch der vorsemestrigen Veranstaltung nicht voraus. Sie müssen da nicht dabei gewesen sein. Es hilft Ihnen aber sicher, wenn Sie sich das eine oder andere Mal, wenn Sie auf gewisse Zusammenhänge stoßen, die Ihnen oder die ich vielleicht ein bisschen schnell übergehe, weil ich sie eben im vorigen Semester in extenso präsentiert habe, wenn Sie sich diesbezüglich entweder bei Kommilitoninnen informieren, kurz mal anfragen, was meint ihr denn, was habt ihr denn da besprochen und so, oder diesbezüglich dann im Internet eben in diesem Skriptum nachsehen, um dort sich zu informieren. Das Skriptum, auch gleich vorweg, finden Sie unter www.skriptenforum.net, Skriptenforum zusammengeschrieben, skriptenforum.net, unter Füllsack komplexe Systeme oder so. Sich das mal kurz so grundsätzlich in Erinnerung zu rufen und sich durchzusehen, würde auch wahrscheinlich allen denen, die im vorigen Semester ohnehin dabei waren, nicht schaden, sagen wir mal so. Bitte, das betrifft zwar jetzt nicht die aktuelle Situation, aber ich sage es trotzdem schon jetzt. Und wenn diejenigen, die da an diesem Skriptum mitarbeiten, dann bei der nächsten Prüfung nicht unbedingt die Prüfungsfragen von der ersten Prüfung gleich so ostentativ in den Vordergrund dort in das Skriptum hineinstellen, dann erspare ich mir beim zweiten Prüfungstermin neue Fragen auszudenken. Das ist ein bisschen, ich meine, ihr könnt das ja irgendwie versteckt tun, nicht? Die Fragen weitergeben. Das muss ja jetzt nicht so im Vordergrund stehen. Also ich habe dann größte Schwierigkeiten, da halbwegs gleich komplizierte Fragen mir auszudenken, um bei der nächsten Prüfung dann. Ja, das dazu, organisatorisches, es wird die Prüfung, wie immer, am Ende des Semesters der erste Termin stattfinden, also das heißt einfach in der letzten Einheit dieses Semesters, Ende Juni, hier in diesem Raum schriftlich, im Allgemeinen eine Handvoll Fragen, Begrifflichkeiten, die Sie erörtern sollen und unter Umständen relativ zügig, bündig, konzis, präzis erörtern sollen und darüber hinaus dann ein oder zwei Interpretationsfragen, die Sie mit einem kleinen Essay beantworten, also wo Sie irgendwie so ein bisschen gefordert werden, auch in philosophischer Hinsicht, im Hinblick auf die Thematik unseres Lehrinhaltes hier gefordert werden. Ja. Zweiter Termin dann am Anfang des Herbstsemesters und dritter Termin gegen Ende der Nachinskriptionsfrist. Ebenfalls eine kleine Betonung, nein, es gibt keine mündliche Prüfungsmöglichkeit. Warum und warum sage ich das auch mit Nachdruck? Ich versuche doch im weitesten Sinn faire Bedingungen für alle zu Prüfenden herzustellen und es gelingt mir einfach beim besten Willen nicht. Ich meine, ich verstehe es voll und ganz, dass manche von Ihnen vielleicht mündlich ein bisschen sich leichter tun und die Sache dann besser erklären können und andere dann vielleicht schriftlich besser unterwegs sind. Aber es ist für mich einfach ein grundlegendes Beurteilungsproblem damit verbunden. Ne? Also ich schaffe es nicht, bei den wenigen relativ unterkomplexen Fragen, die ich stelle, dann doch so etwas wie Vergleichbarkeit zwischen schriftlichen und mündlichen Antworten herzustellen. Das weiß ich aus Erfahrung und deswegen will ich es verhindern. Ich würde sie sehr gerne alle mündlich prüfen, selbstverständlich, einfach weil ich das auch menschlich interessanter finde und wir uns dadurch vielleicht näher kommen könnten, also jetzt wissenschaftlich relevant näher kommen könnten natürlich. Aber wie Sie vielleicht auch schon an meinem Stil merken, bin ich jemand, der, naja, gerne die Zeit übersieht bei solchen Gesprächen, die ja dann wirklich eigentlich auch das sind, was so philosophische Diskussion ausmachen sollte, nicht? Also wo es sozusagen wirklich um das Gelbe des Eis geht, im Hinblick auf Philosophie, also wirklich ein Dialog oder ein Diskurs im guten Sinn des Wortes, der allerdings beim besten Willen nicht irgendwie operabel handhaben lässt, wenn vor der Tür 50 Leute warten, ne? Auch das weiß ich aus Erfahrung, da entgleitet mir sozusagen das Zeitgefühl und damit sind diejenigen, die zuletzt drankommen, enorm benachteiligt. Da ist es dann meistens schon Mitternacht und ja, spät abends. Gut, also schriftlich und es gibt leider auch keine Ausnahmen von dieser Regel. Ich erhalte immer wieder Anfragen per Mail, ob es nicht doch irgendwie möglich wäre und. Weiß ich nicht, wie ich das handhaben soll, deswegen mache ich es nicht. Gut. Sonst organisatorische Fragen? Ja, wichtig, es gibt wie immer in meiner Lehrveranstaltung eine Internetseite, die diese Lehrveranstaltung begleitet. Die können Sie sich mal kurz anschauen. Sie finden sie am leichtesten, indem Sie meinen Namen googeln. Mein Name dürfte leicht zu merken sein. Sie kommen dann direkt auf meine Homepage. Und auf dieser Homepage gibt es einen Link zu den mit einer Liste von Lehrveranstaltungen und unter diesen wählen Sie die mit dem Titel Verteilte Intelligenz und informieren sich mal, was dort steht. Da steht noch nicht viel, aber es könnte sein, dass im Laufe des Semesters dann doch einiges gepostet wird. Auf jeden Fall, wenn sich das ergibt, werde ich dort wieder einen Link legen zu den Mitschnitten dieser Lehrveranstaltung, eventuell dann auch zum Wiki, wenn ich das Wiki für vorzeigbar halte, für relevant halte. Ein solches Wiki, und das haben wir jetzt schon beim Thema, beziehungsweise ich frage vorher, ob jemand von Ihnen Fragen hat oder weiß nicht, auch jetzt im Hinblick auf das Organisatorische, auf die Prüfung, auf den Ablauf der Prüfung. Ja? Anfang des Herbstsemesters, also wahrscheinlich, weiß nicht, was das für ein Termin dann ist, ja. Also wahrscheinlich der erste Montag im Oktober wird es sein, nicht? Bei der schriftlichen Prüfung hoffe ich, also erst einmal, meiner Erfahrung nach teilt sich's auf. Sie kommen nicht alle zum ersten Termin. Erst einmal werde ich ein bisschen konkreter im Hinblick auf meine Erfahrungen. Es ist ohnehin immer wieder erstaunlich, wie sehr die Zahlen, die Hörerinnen zahlen zwischen erster Stunde und einer Stunde in der Mitte des Semesters schwanken. Also in der ersten Stunde sind wir immer in dieser Art und Weise voll und in etwa in der Mitte des Semesters sind wir, naja, gut besetzt, aber es muss niemand dann, naja, selten jemand auf den Fensterbänken und schon gar nicht am Boden sitzen. Also wir sind zwar voll, aber gerade so, wie es der Hörsaal eben verträgt. Interessanterweise wird es dann gegen Ende des Semesters, also zum Prüfungstermin hin, wieder voller. Und die letzte Stunde, die ich traditionellerweise dann einer Zusammenfassung des Semesters widme, ist dann immer wieder sehr gut besucht. Nicht? Ist klar. Also auch ich habe studiert und habe natürlich den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Also verstehe ich voll und ganz. Sie haben auch andere Dinge zu tun, aber nur um sozusagen diese Problematik mal zu beleuchten, wenn nicht zu beantworten. Das heißt, beim ersten Prüfungstermin sind erfahrungsgemäß gerade einmal so die Sitzplätze besetzt. Zweiter Prüfungstermin, dritter Prüfungstermin. Beim zweiten Prüfungstermin, und das war auch heute bei der Prüfung im Hinblick auf das Folgesemester möglich, haben wir einen anderen Hörsaal bekommen, ganz einfach deswegen, weil es um eine andere Uhrzeit ging. Da waren wir in 3B und das war dann nicht einmal voll besetzt. Also da ging es.
Ja? Wenn man den dritten Prüfungstermin verpasst, gibt es dann noch eine Möglichkeit, irgendwie eine schriftliche Prüfung abzulegen oder ist dann aus mit der Lehrerin?
Ja, da müssen Sie gute Argumente vorbringen. Also drei Termine verpassen im Wortsinn erfordert doch gute Argumentation, um einen weiteren Prüfungstermin zu bekommen, würde ich mal sagen. Ich meine, natürlich, es kann immer was passieren und selbstverständlich werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten dann schon versuchen, was nicht, gravierende Unfälle oder was auch immer zu berücksichtigen, aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, diese drei Prüfungstermine reichen erfahrungsgemäß. Es ist klar, dass nicht jeder zu jedem Termin kann oder jede, aber an einem der Termine sollten sie können. Und das lässt sich im Allgemeinen handhaben. Okay. Auch schriftliche Arbeit oder sowas ist im Rahmen dieser Lehrveranstaltung nicht möglich. Also jetzt abgesehen von der schriftlichen Arbeit, die Sie bei der Prüfung verfassen. Es wird aber im folgenden Semester dann ein Seminar zu diesem Thema geben, das einstweilen, achso, Sie sehen ja das Vorlesungsverzeichnis ohnehin noch nicht fürs nachfolgende Semester, das kenne nur ich. Also berührt sich diese Information ohnehin nicht. Grundsätzlich ist es so, dass es im Zuge, also sozusagen für den Rahmen dieser Lehrveranstaltung, doch ein paar Einordnungsschwierigkeiten oder Zuordnungsschwierigkeiten gibt von Seiten des Instituts her. Ich persönlich wäre der Meinung, dass es sich bei dem Stoff, den ich hier versuche zu vermitteln, doch um sowas wie Erkenntnistheorie handelt. Eine Erkenntnistheorie, die jetzt nicht unbedingt in traditioneller Weise an das anschließt, was in der Philosophie als Erkenntnistheorie verstanden wird, aber doch sehr viele Bezüge dazu herstellt und diesbezüglich sehr relevant ist. Allerdings ist es im Allgemeinen so, dass die Lehrveranstaltungen zur Erkenntnistheorie recht gut besetzt werden, also recht gut angeboten werden hier am Institut. Dafür aber Lehrveranstaltungen im Bereich der Medienphilosophie nicht so gut angeboten werden. Das hat verschiedene Gründe. Jedenfalls hat man mich gebeten, ob ich nicht eventuell das bitte doch im Rahmen der Medienphilosophie anbieten kann. Worauf ich sage, mir ist das wurscht, im Prinzip, wie der übergeordnete Titel hat. Heißt, ich meine, es hat sehr viel, Sie werden es merken, wir werden eine bestimmte Methodologie immer wieder heranziehen, die mit neuen Medien zu tun hat, nämlich den Computer und die Simulation, die Computersimulation. Sie werden es merken, also es hat sehr viel mit Medienphilosophie zu tun. Insofern ist es auch legitim. Also ich glaube nicht, dass ich hier sozusagen dilettiere, indem ich in einem Bereich tätig bin, der mein Fachgebiet gar nicht betrifft. Im Gegenteil, ich glaube sehr wohl, dass das Medienphilosophie ist. Es ist nur für Sie ein bisschen eine Schwierigkeit, weil ich glaube, mit diesen ECTS-Punkten, Sie brauchen ja nur eine bestimmte Zahl in einem bestimmten Bereich und diesbezüglich muss man da ein bisschen changieren, aber ich habe gehört, dass diese Lehrveranstaltung auch darüber hinaus in irgendeinem anderen Bereich zuordnenbar sein soll. Wenn ich das beim nächsten Mal nicht zufriedenstellend beantworten kann, dann würde ich Sie bitten, dass Sie sich bei solchen Fragen an die Studienprogrammleitung wenden. Aber Sie wollten noch was fragen? Ja, genau. Richtig, richtig. Ja, das habe ich gerade bei der Frau Weiberg zu erfragen versucht. Man konnte mir aber nicht wirklich eine endgültige Antwort geben, weil noch nicht alles fürs Herbstsemester feststeht. Aber ich bin sicher, wir finden irgendeinen Weg. Man kann dann unter Umständen auch individuell ein bisschen changieren und das umschichten und wie auch immer. Also das werden wir schon machen, bitte.
Nee, also das haben wir ja vorhin Semester gesagt, dass das Seminar eben auch in eine Bachelorarbeit kompatiert. Ich glaube, das ist gut einfach.
Also ich kann das Seminar von mir aus nicht an eine Bachelorarbeit koppeln. Also ich kann Sie nicht dazu zwingen, eine Bachelorarbeit zu schreiben.
Nein, umgekehrt. Nein, nur, weil das finde ich deswegen interessant. Sie haben doch gesagt, es gibt die Möglichkeit.
Ja, naja, diese
Möglichkeit. Dann ist es, ich verstehe nicht, wie es möglich ist, dass Sie unter dem Modul Medienphilosophie die Lehrveranstaltung anbieten, weil die ECGS-Punkte Antwort ja nur pro Seminar.
Na, dieses Seminar, das hat jetzt eine andere Zuordnung betroffen. Die Medienphilosophie-Sache hat dieses Semester, also die aktuell stattfindende Lehrveranstaltung betroffen. Das Seminar betrifft den Umstand, dass offensichtlich zwischen Bachelor-Seminaren und Master-Seminaren unterschieden wird und da noch nicht ganz klar ist, oder bis jetzt noch nicht klar war, ob jetzt jemand, der einen Master schreiben will, auch so ein Seminar brauchen kann, das eigentlich für Bachelor angeboten wird, oder umgekehrt, jemand, der Bachelor schreiben will, auch ein Seminar brauchen kann, das für Master angeboten wurde. Das ist ein bisschen eine...
Ja, aber nur zu meiner Berührung, es wird das auch im Rahmen des Bachelor.
Ja, ich denke, wir werden für alle zufriedenstellende Lösungen finden.
Ja, dann hätte ich vielleicht einen Vorschlag, ich will nicht mehr anzahlen oder so, aber vielleicht, wenn Sie das unter Mensch und Natur auch anbieten könnten, ich denke, das ist ganz gut.
Mensch und Natur. Ja, ja, na, klar, ich bin sehr dankbar für solche Vorschläge. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo ich glaube, ich habe es bei Natur eingetragen, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls ist dieser Eintragungsprozess meinerseits bereits erfolgt, aber ich glaube, ich habe es bei Natur auch eingetragen. Wir müssen dann aber, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wahrscheinlich individuell, ich hoffe, dass das nicht so viele Personen betrifft, nicht? Weil das dann doch ein Seminar ist, eine hoffentlich überschaubare Anzahl von Hörerinnen und werden sicher irgendeine Lösung finden, also zur Beruhigung mal. Helfen wird es auf jeden Fall, wenn ihr mit partikularen Problemen, also mit individuellen, speziellen Problemen, nicht nur mich löchert, sondern auch das Institut. Also eben, nicht um es jetzt von mir zu schieben, ja, aber es ist immer... Bitte?
Geben Sie mir die E-Mail-Adresse. Oder ist es einfach generell...
Na, die Studienprogrammleitung, die Frau Geitsch ist da zum Beispiel zuständig. Ne? Also bitte mit Löchern meine ich höflich dort vorsprechen und auf gewisse Ungereimtheiten hinweisen, nicht unbedingt dort Hallo schreien und... Also, naja. Man kann es folgen.
Zur Anrechnung noch, ich habe zumindest im Vorlesungsverzeichnis nicht gesehen, ob das einen Studienplanpunkt des alten Studienplans erfüllt, diese Vorlesung jetzt hier.
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin leider kein...
Also es sind nämlich nur zum neuen, ja. zum Lehramtsstudium Studienpunktpläne angegeben, aber nicht zum alten Studienplan, zum Diplomstudienplan.
Ja. Im Forum ist es Gerücht gestreut worden, dass es unter... 4, 2, 3, also wieder unter Technik.
Ja. Okay. Ja. Also ich habe jedenfalls darauf hingewiesen, auf diese Problematik, und mir wurde zugesichert, dass da eine Lösung gefunden wird, und hoffe, dass das da geschehen ist. Wenn es nicht der Fall ist, werden wir reklamieren. Ich glaube, das geht nachträglich nicht mehr. Bin ich nicht ganz sicher. Aha, also das wurde... Okay, also rechtzeitig zum Studienbeginn haben wir diese Problematik gelöst. Ich muss dazu sagen, ich bin wirklich nicht sonderlich gut mit diesen Dingen. Ja, unter uns gesagt, weil es mich nicht sonderlich interessiert. Es betrifft mich nicht. Ich kann nur anbieten, und das Institut macht dann oft sowieso das draus, was es braucht. Und insofern ist es für mich dann eher mühsam, zu versuchen, dahinter zu steigen. Es gibt Fachleute, Expertinnen für diese Fragen. Und ich helfe Ihnen gerne bei allen Anliegen. Und Sie können sich auch auf mich berufen, aber eigentlich sind die zuständig. Die Frau Geitsch zum Beispiel von der Studienprogrammleitung für diese speziellen Fragen. Gut. Noch Organisatorisches? Fazit, ja? Das steht schon im Internet auf der entsprechenden Seite, ich glaube der 12. April, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, gleich nach den Osterferien. Aber aufgepasst, von 10 bis 12, also nicht zu der Zeit, klar, da findet die Lehrveranstaltung statt, sondern vorher. Sonst noch? Hier, das ist keine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung, brauchen Sie sich nicht anmelden. Sie kommen, es gibt auch keine Anwesenheitspflicht, Sie kommen, hören zu, nehmen, was Sie brauchen können. Bitte. Nein, es soll ein Seminar sein. Ja, Bachelorarbeit auf jeden Fall, aber es ist dann nicht sicher, ob es auch als Master-Seminar anrechenbar ist oder was auch immer. Ja. Gut, wenn sonst organisatorisch nichts am Plan steht, dann vielleicht ein kleiner Schwenk, der auch noch ein bisschen mit dem Organisatorischen zu tun hat, aber doch schon in Medias Res führt, nämlich dieses Wiki. Das Skriptum, das ich angesprochen habe, ist fast sowas wie ein Paradebeispiel für verteilte Intelligenz, zumindest so wie ich es mir vorstelle. Es ist ein, Sie kennen das mittlerweile, Wikipedia und ähnliche Internetforen, ein kollektiv geschriebenes Skriptum. Das heißt, ein Skriptum, das nicht von einem einzelnen Autor oder einer Autorin verfasst wird, sondern dass seine Qualität gerade dadurch gewinnt, dass es im Wechselspiel, in der Interaktion im Idealfall möglichst vieler Autorinnen und Autoren entsteht. Nicht im klassischen Sinn, ein Autor oder eine Autorin schreibt ein Buch und stellt es zur Verfügung, sondern eine Vielzahl von Schreibenden liefern Beiträge und korrigieren sich und kritisieren sich gegenseitig, diskutieren das, was sie dargestellt haben, verfeinern es, verbessern es, und lassen es so auch kaum jemals endgültig werden oder eine endgültige Gestalt gewinnen. Ich meine, das vorige Semester ist abgeschlossen, aber es könnte durchaus sein, zumindest wenn es nach meinem Wunsch geht, dass Sie in diesem Semester gewisse Bezüge herstellen oder Erkenntnisse gewinnen, wo Sie sagen, Fixlaudern, da ist eine Darstellung im vorigen Semester im Skriptum drinnen, die nicht dem entspricht, was wir jetzt aufgrund der aktuellen Erkenntnisse jetzt wiedergeben würden. Wir verändern das. Wir revidieren diese Geschichte. Und im Idealfall, davon lebt bitte natürlich jetzt Wikipedia eher als ein simples Skriptum für meine Vorlesung, das ist klar, im Idealfall stellt sich sowas wie ein unendliches Werden ein. Ein schöner philosophischer Begriff, nicht? Ein unendliches Werden, das natürlich jetzt auch in sehr vieler Hinsicht an unseren Daseins-Lebensprozess erinnert. Wir sind auch in dem Sinne eigentlich nicht abgeschlossen. Wir sind es auch individuell nicht, aber wir sind es viel mehr dann natürlich als soziale Wesen nicht. Wir evoluieren, wir verändern uns beständig, wir sind im Wandel begriffen. Und dieser Wandel wird durch die Beiträge von sehr vielen Individuen gewährleistet. Gerade bei diesem Skriptum, das da im Internet steht, hat sich gerade im vorigen Semester auch sehr schön der Begriff der kritischen Masse exemplifiziert. Es war zunächst in den ersten paar Lehrveranstaltungseinheiten ein nur sehr kleiner Kreis tätig. Ich glaube, überhaupt nur eine oder zwei Personen, die an dem Skriptum gearbeitet haben. Und es war in Teilen sehr gut ausgearbeitet, in Teilen auch wirklich dementsprechend, was ich mir vorgestellt habe, aber in gewissen anderen Teilen eben, naja, sagen wir mal, nicht so geeignet, um dann wirklich als Skriptum für eine Prüfung zu taugen. Was jetzt nichts mit möglichen Unaufmerksamkeiten oder auch Unverständnissen der Autorinnen zu tun haben muss, sondern einfach damit zu tun hat, dass von der Ökonomie her eine beschränkte Aufmerksamkeit gegeben ist, eine beschränkte Kapazität an einem solchen Skriptum zu werkeln, für eine einzelne Person. Das dürfte klar sein. Wir haben alle anderes zu tun, nicht jeden interessiert alles in gleicher Weise, auch nicht von den Themen, die ich hier vortrage. Und insofern konzentriert sich der eine auf das und die andere auf das. Wenn es nur eine von den beiden sind oder eine von vielen sind, dann kommt natürlich jetzt kommen natürlich die Aspekte, die sozusagen für den jeweiligen interessant sind, wesentlich deutlicher zu stehen als viele andere Aspekte, die mir dann im Hinblick auf die Prüfung auch wichtig wären. Erst im Zuge des Semesters, durch darauf aufmerksam machen meinerseits, hat sich eine Pluralität von Hörenden zusammengefunden, die diese Qualität dann doch so weit gehoben hat, dass das Skriptum wirklich brauchbar ist für Prüfung. Das heißt, es bedarf bei dem, was wir hier im Semester als verteilte Intelligenz behandeln werden, in vieler Hinsicht mitunter auch sowas wie einer kritischen Masse, die überhaupt dazu beiträgt, dass man bei Phänomenen, die sich in dieser Art und Weise bilden, von sowas wie Intelligenz überhaupt sprechen kann oder es wagt, darüber zu sprechen. Ich möchte gleich auch dazu sagen, dass dieser Begriff ja durchaus auch provokant verstanden werden kann, verteilte Intelligenz. Gerade in einer Wissenschaft oder in einer Wissenschaftslandschaft, aber dann auch in einer speziellen Disziplin, die traditionellerweise sehr viel auf Einzelleistung setzt. Und nicht nur auf Einzelleistung, sondern sogar auf, sagen wir mal, programmatische Einzelleistung, möchte ich sagen, auf in sich selbst Versunkenheit gelegentlich, die ja mittlerweile dann doch sogar auch nur für die Nachwelt, nicht einmal für die aktuell lebenden Mitmenschen schreibt, sondern eben auch nur für die Nachwelt schreibt. Es gibt eine ganze Reihe von philosophischen Klassikern, die, naja, bis zu einem gewissen Grad dann doch für die Schublade oder für eben für eine posthume Veröffentlichung geschrieben wurden oder dann eben erst entdeckt wurden nach Ableben des Autors. Ne? Da könnte man ja sagen, wenn der Autor oder die Autorin nicht einmal die Kritik von Kolleginnen und Kollegen sucht, ne, dann ist das sozusagen diese Vereinzeltheit des Schaffens in extenso oder noch einmal auf eine höhere Ebene gehoben. Nicht? Aber grundsätzlich in der Tradition der Wissenschaften ist natürlich das Einzelschaffen, das Einzelwerk, das alleine geschriebene, abgeschlossene Buch, das dann auch wirklich die gesamte Wahrheit und das gesamte Weltwissen enthalten soll, sowas wie der Idealtypus, dem natürlich dann im Einzelnen nicht entsprochen wird, aber der von vielen Autorinnen und Autoren angestrebt wird, bis zum heutigen Tag. Und solche Wikis und solche Projekte wie das Wiki sind natürlich jetzt dann durchaus auch ein gewisser provokanter, radikaler Gegenentwurf gegen solche Einzelwerke oder solche Einzelwerkauffassungen. Es dürfte klar sein, und darauf weisen uns eine Vielzahl von Autoren hin, dass auch dieses sogenannte Einzelwerk niemals ein Einzelwerk ist. Auf den Schultern von Riesen werden solche Bücher geschrieben, hatte John Newton gesagt, und Robert Merton hat daraus ein sehr interessantes, bisschen satirisches Buch gestrickt, wo er darauf hinweist, dass was immer in der Wissenschaft an neuer Erkenntnis oder in der Philosophie auch an neuer Erkenntnis vorgelegt wird, eigentlich auf den Erkenntnissen von Vorläufern, Vorgängern, Vordenkern beruht, aufruht und ohne diesen Leistungen überhaupt nicht vorstellbar wäre. Und die Leistungen dieser Denker beruhen ihrerseits natürlich wieder auf Vorleistungen. Retrospektiv betrachtet, also wenn man sozusagen irgendein Buch im Zuge eines Philosophiestudiums aus dem Bibliotheksregal nimmt und zu lesen beginnt, sieht es natürlich sehr oft so aus, als wäre das eine völlig für sich stehende Einzelleistung, was da drinnen steht. Man kennt natürlich die, in der Regel zumindest, diejenigen Schriften nicht, auf die sich der Autor oder die Autorin bezieht, die diesem Werk zugrunde liegen. Und das gilt natürlich auch für philosophische Klassiker wie Hegel, Kant, Aristoteles und viele andere. Auch die alten Griechen haben sich bereits auf Vordenker bezogen. Ihr Schaffen wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht zuvor jemand etwas anderes gedacht hätte. Und es findet sich, also ich würde mal behaupten, es ist bei weitem die Regel, dass in Büchern gute, vielleicht auch besonders kreative Zusammenfassungen geliefert werden von Einzelleistungen, die in anderen Bereichen bereits vorher gefunden wurden. Und niemals etwas wirklich grundlegend Neues geliefert wird. Es erscheint uns retrospektiv oft neu, Ja? Man denkt sich, wow, so einen Gedankengang habe ich überhaupt noch nie gehört. Ja, das ist jetzt ganz was Tolles. Aber, das gilt natürlich auch, das, auch für diese Lehrveranstaltung hier und das, was ich vortrage. Ne? Genau genommen ist das sozusagen im Einzelnen betrachtet etwas, was auf Vorleistungen beruht und nicht auf meiner, in meiner Suppe gekocht wurde oder wie auch immer. Also nicht sozusagen auf meinem Mist gewachsen ist. Zumindest zu 99,99999 periodisch Prozent nicht. Die Wissenschaft ist im Prinzip ein Paradebeispiel für verteilte Intelligenz. Und das ist auch gut so. Das ist das Um und Auf dieser ganzen Geschichte. Ja, provokant ist es natürlich insofern, als Sie wissen es mittlerweile in Game-Shows und Fernsehquiz-Sendungen und ähnlichem mehr, auf dieses Phänomen der verteilten Intelligenz gesetzt wird, indem zum Beispiel die berühmte Publikumsfrage gestellt wird. Nicht? Und siehe da, das Publikum ist dann sehr oft einmal intelligenter als die Einzelnen, wenn man sie befragen würde. Nicht? Also statistische Verteilung zeigt dann sehr oft ein richtiges Ergebnis an. Nicht? Das ist ein interessantes Phänomen, das oft einmal erstaunt. Also ich weiß nicht, irgendwelche Fremdwörter oder Fachbegriffe, jeder denkt sich, um Gottes Willen, das wüsste ich nie. Nicht? Und man denkt sich, na gut, da kann auch nur ein durchschnittliches Publikum drinnen sitzen, Game Show nicht? Oder ähnliches, die können das auch nicht wissen. Und siehe da, statistische Verteilung zeigt, dass sie doch aus einer Vielzahl vielleicht nur von Ahnungen, kein einziger weiß etwas, aber viele ahnen zumindest irgendwie in die richtige Richtung. Nicht? Und aus diesen Ahnungen aggregiert sich ein gemeinsames Wissen, das zumindest als Wissen erscheint. Wenn wir genau nachfragen würden, wären es auch nur Ahnungen gewesen. Nicht? Aber siehe da, da wird etwas gewusst. Das Kollektiv weiß etwas. Das Gesellschaftssystem weiß etwas. Der erste Punkt solcher verteilten Intelligenz, die natürlich dann jetzt den Einzelforscher, der vielleicht noch traditionell orientiert, eher auf seine eigene Intelligenz setzt, nur ein bisschen brüskiert. Also das haben wir nicht so gerne, dass die Masse durch ihre bloße Ahnung, die wissen alle nichts, aber durch die bloße Ahnung dann doch ein besseres Ergebnis erzielen, als ich, der ich doch jahrelang studiert habe und mich intensiv mit den Dingen beschäftigt habe. Ein solches Phänomen. Zweites interessantes Phänomen, das mehr und mehr erforscht wird und diesbezüglich in den Vordergrund gestellt wird, ist natürlich auch das Wissen von Organisationen, das diesbezüglich vielleicht noch mehr riskieren könnte. Da wissen offensichtlich nicht Menschen etwas, sondern die Organisationsstruktur einer Einrichtung, so wie der Universität, sorgt dafür, dass ein bestimmter Ort von Wissen prozessiert werden kann und ein bestimmter andere Ort von Wissen nicht prozessiert werden kann. Und was im Endeffekt dann für den User oder für Sie dabei herauskommt, ist eben offensichtlich das Wissen der Organisation. Und wenn das geschickt gemacht ist, gut angelegt ist, ne, dann kommt dabei auch wirklich das brauchbare Wissen heraus, das Sie zum Beispiel benötigen, um jetzt Ihre ECTS-Punkte richtig einzuteilen, dass Sie durch Studium kommen oder ähnliches. Wir wissen alle, dass es auch nicht geschickt gemacht sein kann und damit dann natürlich oft auch einmal etwas weniger Intelligentes herauskommt. Aber grundsätzlich ist es dann auch bei dieser organisatorischen Form des Wissens so, oder der Intelligenz, wenn Sie so wollen, so, dass nicht einzelne Menschen als solche etwas wissen. Es kann sogar bei großen oder komplexen Organisationen durchaus so sein, dass kaum jemand den Gesamtprozess überblickt, wo dieses Wissen dann quasi durch oder die Information durchprozessiert wird. Ne? Ich weiß nicht, klassisches Beispiel waren diese sowjetischen Ministerien. Nicht? Sie können sich erinnern, Planwirtschaft, Riesenministerien mit Tausenden, wenn nicht sogar 10.000 Mitarbeiterinnen, die also bis hin zur Frage, ob weiß nicht, bei den Hosenknöpfen die Löcher 4 Stück sein sollen oder nur 2 Stück sein sollen, solche Fragen diskutiert haben. Nicht? Und im Prinzip jede Eingabe doppelt gecheckt werden musste und weitergegeben werden musste und wieder mit einem Stempel versehen werden musste. Und keiner der Beteiligten hat auch wirklich nur annähernd einen Überblick gehabt über das, was denn da in Frage steht bei dieser ganzen Sache. Jeder hat wirklich nur seinen kleinsten Teilbereich überblickt. Ja? Rausgekommen ist gelegentlich zumindest dann doch irgendetwas Verwertbares, wenn auch gerade das Sowjetsystem unzählige Beispiele dafür liefert, dass auch eher Unnötiges dabei oder weniger Intelligentes dabei rauskommen ist. Aber man kann sich vorstellen, dass sozusagen, oder ich weiß nicht, der berühmte kapitalistische Produktionsprozess, das kennen Sie auch aus der Industrie, nicht? Also wo so quasi dem entgegengesetzt der selbstbestimmte, freie Arbeiter, vielleicht landwirtschaftlich Tätige, der, ich weiß nicht, irgendein Werkstück herstellt, von der Gewinnung des Rohstoffes bis zur eventuellen Veräußerung dieses Werkstückes alle Arbeitsprozesse oder Arbeitsschritte selbst vollzieht, selbst durchläuft und gleichsam mit all den Arbeiten, die damit verbunden sind, in höchstem Sinne selbst vertraut ist und sein eigenes Wissen da einfließen lässt. Und auf der anderen Seite eben dieser industrielle, zerstückelte, aufgeteilte Produktionsprozess, wo eine Unzahl, im Idealfall natürlich am Fließband, nicht eine Unzahl von Arbeitenden sitzen und jeder nur einen kleinen Schrauben beiträgt zu dem, was da ständig vorbeigeführt wird und keiner weiß, was das überhaupt für ein Teil sein soll, was da am Ende. Also wenn Sie nicht irgendwie gehört hätten, dass Sie in einer Autofabrik arbeiten, hätten Sie keine Ahnung. Die haben noch nie ein Auto da vorbeikommen sehen. Die haben immer nur kleine Teile, wo sie irgendeinen Schrauben reintragen. Ne? Kennt man. Auch da Intelligenz eigentlich, wenn man es so nennen will, bitte unter Anführungszeichen und mit Vorsicht genießen, Intelligenz eigentlich des Betriebs oder der Organisation und nicht der Einzelwesen. Ne? Das ist sozusagen so und auf dieser Idee. Besonders spannend wird es natürlich dann, wenn wir mit der Zeit draufkommen, dass auch die Natur, auch die Evolution mit Hilfe von verteilter Intelligenz arbeitet und damit sehr gute Erfolge erzielt. Die Lehrveranstaltung trägt ja den Untertitel Schwärmen, Netze, Formen. Von Schwärmen, denke ich, werden Sie alle diesbezüglich vielleicht schon mal gehört haben. Hat jemand, oder sagen wir mal so, wer von Ihnen hat den Film Batman Returns gesehen? Ach doch. Ja, ist jetzt ein bisschen eine überraschende Frage, aber es tut nichts zur Sache. König der Löwen war, aber das ist Walt Disney, was Philosophen vielleicht nicht so interessieren. Ah doch, ja. Ja, ja. Kennt jemand die Geschichte des Fledermaus-Schwarms bei Batman Returns? Um Ihnen ein einführendes Beispiel, kennen Sie es zufällig? Da gibt es eine Höhlenszene, wo so ein Fledermaus-Schwarm durch die Höhle schwirrt und gleichsam vorbereitet, dass da jetzt gleich der Batman kommen wird. Nicht? Oder sonst jemand, der das gesehen hat? Ja? Ah ja. Aber wollen Sie es erzählen dann? Das Problem ist ein sehr grundlegendes gewesen für diese Programmierer, das sich auf die beiden Begriffe Top-Down oder Bottom-Up zurückführen lässt. Top-Down-Prinzip, nicht? Von oben wird geregelt, wird dirigiert, angeschafft, gesteuert. Oder Bottom-Up, ein Prozess organisiert sich selbst. Selbstorganisation in dem, was dieser Prozess dann eben auch immer für Phänomene hervorbringt oder Erscheinungen zeigt und ähnliches mehr. Top-Down, Sowjetsystem, ich habe es erwähnt, eine Zentralregierung plant das Wirtschaftsgeschehen. Ganz an der Spitze der Pyramide sitzt jemand, der hoffentlich den Überblick hat und ganz genau festlegt, was in dieser Wirtschaft produziert werden soll, was angeboten werden soll, was gekauft werden soll, was ins Ausland exportiert werden soll, welche Preise für welche Dinge festgesetzt werden sollen, bis hin zu Fragen, wo die Arbeitenden des sozialistischen Reichs dann ihren Urlaub verbringen und ähnliches mehr. Nicht? Also man kann sich vorstellen, bei einer großen Gesellschaft, Sowjetunion hat 220 Millionen Einwohner gehabt, ein enormes Unterfangen, so etwas top-down zu organisieren. Auf der Gegenseite, sozusagen als Gegenentwurf dieses Systems, die Marktwirtschaft, die gerne in einiger Hinsicht als Bottom-up-Prinzip beschrieben wird. Eine ganze Reihe von Einzelwesen haben wirtschaftliche Interessen und versuchen diese teilweise auch mit Ellbogentechnik, sprich im Hinblick auf ihre eigene Nutzenoptimierung, egoistisch, rational durchzukämpfen. Und aus diesem Zusammenwirken dieser Einzelwesen entsteht, siehe da, doch etwas, was eine gewisse Organisationsstruktur zeigt. Nicht immer, und insbesondere in sozialphilosophischen Kontexten, nicht immer eine wünschenswerte Organisationsform, aber doch eine gewisse Organisationsform. Es bildet sich ein Preis, es bilden sich gewisse Regeln, es bilden sich gewisse Erwartungshaltungen, es bilden sich Infrastrukturen, die für einen gewissen Nachschub sorgen und dann eben auch ein gewisses Angebot und vieles mehr. Das kennt man. Der Markt entsteht als doch weitgehend geregeltes Phänomen, unter Anführungszeichen. Eine Bottom-up-Entwicklung. Und die Geschichte mit dem Batman war jetzt die, dass im Prinzip der Tim Burton war das, glaube ich, der Regisseur von diesem Batman Returns, brauchte da in dieser Höhle einen Fledermausschwarm, der möglichst realistisch aussehen sollte. Und Fledermäuse jetzt anzuweisen, bitte jetzt fliegt es genau da um die Kurven und dann macht es uns einen Schwenker und das bitte möglichst kameragerecht lächeln, wenn ich Aufnahme sage, ist schwierig. Deswegen hat man gleich mal auf Computersimulation zurückgegriffen und hat ein paar Programmierer gefragt, können Sie uns nicht so einen Schwarm, kann ja nicht so schwer sein. Naja, und die haben natürlich auch jetzt von ihrer Denkstruktur her oder von ihrer Erfahrung her oder Tradition her sowas wie eine Einheit geschaffen, sowas wie ein gemeinsames Ding, in das dann, also ein sich bewegendes, wie eine Walze sich durch diese Höhle bewegendes Ding, in das dann einzelne Fledermäuse eingezeichnet wurden und versucht wurde, dass das Ding dann so vom Hintergrund der Höhlen, dem Höhlenhintergrund angepasst wurde. Und so ein bisschen der Eindruck eines Schwarms entsteht. Das hat aber so richtig überhaupt nicht hingehauen. Ein Schwarm, und wenn Sie das, es gibt ja mittlerweile auch wunderschöne Fernsehdokumentationen dazu, wenn Sie da mal, es gibt gerade in Rom dieses Phänomen der Starren-Schwärme, die da zu bestimmten Jahreszeiten über Rom herfallen und da wunderbare Figuren in der Luft machen, oder wenn Sie selbst, auch bei uns unten, also Lieblingsort von mir ist die Feigelhütte in Gumpoldskirchen, falls das jemand kennt, gibt dort sehr guten Wein und man sitzt da so ein bisschen auf der Anhöhe über dem Wiener Becken und sind hinunter und auch da bilden sich sehr oft in den Weingärten dann solche Vogelschwärme und wenn da ein bisschen Wind geht und noch dazu unter Umständen Raubvögel irgendwo in der Umgebung sind, dann vollführen die wahnsinnige Flugmanöver, nicht? Also wirklich ganz tolle Strukturen entstehen da, gestalten, der Schwarm reißt auseinander, findet sich wieder, verformt sich, dellt sich ein, bildet auf der Seite eine Ausbuchtung, nicht? Und das alles mit einer riesigen Geschwindigkeit, ne? Und das sind, ja, ich weiß nicht, in Wien wären es, oder in Österreich wären es nicht mehr als vielleicht 500 Vögel sein, in Rom angeblich bis zu tausenden solchen Individuen in diesen Schwärmen, nicht? Die sich doch weitgehend koordinieren. Die Frage ist, wie machen die das? Und das war auch die Frage, die sich diesen Programmierern gestellt hat. Also wie bringt man einen realistischen Schwarm zusammen? Das Um und Auf bei der Darstellung eines solchen Schwarms ist gerade dieses Wabbern, dieses Fluktuieren an den Rändern, das Ausflocken, nicht, das gelegentlich dann auch ein Stück abreißt und wieder zurückfindet und dass da eine Delle entsteht und dass die höchst beweglich gleichsam mit einer enormen Geschwindigkeit unterwegs sind. Nicht? Und wenn es um Batman-Film geht, kann man sich vorstellen, da ist natürlich eine besondere Dynamik gefragt. Nicht? Dürfte klar sein. Und dann hat sich ein Programmierer gefunden, der schon länger mit solchen Dingen herumexperimentiert, ein gewisser Reynolds, dessen Internetseite Sie auch besuchen können. Sehr zu empfehlen. Es gibt dort auch eine kleine Simulation, wo Sie das Programm, das er dann vorgeschlagen hat, sehen können und damit herumspielen können. Craig, ich glaube C-R-A-I-G Reynolds, also R-E-Y-N-O-L-D-S, schreibt er sich. Wenn Sie ihn googeln, finden Sie ihn sicherlich. Der hat im Prinzip einen sehr simplen, leicht zu programmierenden Algorithmus vorgelegt. Vielleicht der Hinweis noch, für, wenn unter Ihnen Technikfans oder Programmierer sind, eine solche sich schnell bewegende Struktur, die als solche dann noch Einzelkomponenten aufweisen soll, zentralistisch zu programmieren, also top-down zu programmieren, ist enorm aufwendig oder hat sich als enorm aufwendig erwiesen. Sie brauchen enorm leistungsfähige Computer und Sie brauchen sehr lange Codes, die dann sehr aufwendig geschrieben werden, wenn Sie die Grafiken dazu rechnen, also eine enorm aufwendige Geschichte. Und dieser Reynolds hat eben einen sehr simplen Algorithmus vorgeschlagen, der diesbezüglich fast verblüffend einfach gewesen ist. Der hat im Prinzip immer nur 5 Individuen betrachtet von einem solchen Schwarm, hat die herausgenommen und hat 3 Regeln aufgestellt. Sie orientieren sich an ihren 5 umgebenden Individuen, also jeder Vogel oder jeder Fisch oder was auch immer der Schwarm dann für Individuen enthält, ne, orientiert sich im Prinzip an 5 nächsten Umgebenden und berechnet so etwas, berechnen unter Anführungszeichen bei Vögeln, also bei Tieren, ne, aber beim Computer ist es klar, berechnet so etwas wie eine geometrische Mitte dieser umgebenden Figuren, ne, und bekommt damit sowas wie eine erste Orientierung für seine eigene Position. Im Internet können Sie das im zweidimensionalen Raum betrachten. Bei dieser Simulation von Batman Returns geht es natürlich dann um eine dreidimensionale. Ist im Prinzip auch kein Problem. Das heißt, sowas wie eine geometrische Mitte dieser 5 umgebenden Nachbarn. Der zweite Punkt ist ein Bewegen können. Also die müssen ihre Flügel schlagen können, die müssen, wenn sie Fische sind, zumindest schwimmen können und sich gegenseitig nicht behindern. Das heißt, die zweite Komponente ist ein Mindestabstand. Auch der lässt sich mathematisch relativ leicht berechnen. Das heißt, jedes Individuum versucht zu seinen 5 umgebenden, nächsten anderen Individuen einen Mindestabstand einzuhalten und den beizubehalten. Und der dritte Aspekt ist der einer Richtung, wo immer die sich aktuell gerade hin bewegen, wird mit einer Vektorgleichung eine gemeinsame Richtung errechnet, die auch von dem jeweiligen Individuum dann angestrebt wird. Das hört sich jetzt fast ein bisschen zu simpel an, aber der Punkt ist, dass das alle gleichzeitig tun. Alle in einem Vogelschwarm vereinten Individuen tun genau diese 3 Berechnungen gleichzeitig. Und damit ergibt sich interessanterweise eben genau diese interessante Form des Schwarms. Und unter Umständen auch ein sehr schnell reagierender Schwarm. Ich weiß nicht, wenn Sie Fischschwärme vielleicht schon mal gesehen haben, die von Raubfischen angegriffen werden, nicht? Also da stoßt so der Raubfisch hinein. Der Fischschwarm reagiert sofort. Aber er bleibt als solcher doch beisammen. Die die schwimmen nicht in alle Richtungen plötzlich auseinander und es entsteht ein chaotisches gar nichts mehr. Ne? Also keine Auflösung des Schwarms. Die bleiben trotzdem, dass gerade ein Angriff erfolgt, beisammen. Warum tun sie das? Weil sie gemeinsam höheren Schutz gewährleisten können als eben alleine. Und zwar jetzt nicht sozusagen altruistisch gedacht als Schutz für den ganzen Schwarm, sondern tatsächlich als Schutz für das eigene Individuum. Jedes dieser Individuen, jeder dieser Fische, jeder dieser Vögel tut nichts anderes, als sich selbst in Sicherheit zu bringen, indem er eben zum Beispiel die Umgebung von schützenden Körpern sucht, von anderen Dingen, die da im Umfeld sind. Und wenn das Artgenossen sind, dann schützen die mich eben. Auch von Tierherden wird Ähnliches berichtet. Also ich weiß nicht, Kühe auf der Weide, die vielleicht so still vor sich hin grasen und im Moment gar nicht daran interessiert sind, dass da andere Kühe auch vorhanden sind, suchen, wenn der Blitz einschlägt oder wenn sonst irgendetwas gefährlich Scheinendes passiert, einfach Schutz von umgebenden Massen. Und diese Massen können zum einen Felsen sein, wenn dort entsprechende Felsen herumliegen oder vielleicht Stallungen vorhanden sind, dann suchen diese Tiere sofort irgendwie zwischen Steine, schützende Steine hineinzukommen. Aber wenn in der Umgebung keine Steine vorhanden sind, dann suchen sie eben den Schutz anderer Körper. Und das ganz automatisch. Die wissen vielleicht, das wissen wir nicht, nicht? Aber unter Umständen wissen sie gar nicht, dass das, was da als Schutz gesucht wird, eine andere Kuh ist. Hauptsache, es schützt mich. Und auf der Seite auch. Und weil das alle gleichzeitig tun, entsteht natürlich eine Herde. Und weil das Ganze ruckartig und plötzlich durch diesen Schreck der Gefahr entsteht, setzt sich diese Herde gewöhnlich auch in Bewegung. Es entsteht sowas wie eine Stampede, also so ein Stampede, wie auch immer, also ein rollender, was nicht, Kuh. Schwarm, wollte ich fast sagen. Wie auch immer. Das heißt, das sind selbstorganisierende Phänomene, die als solche keine zentralistische Steuerung brauchen. Das ist das Um und Auf, für das das Stichwort verteilte Intelligenz steht. Es wird hier in diesem Semester vorrangig um Prozesse gehen, die eben nicht zentralistisch gesteuert werden. Oder wenn, dann trotz dieser Steuerung bestimmte Verhaltensweisen oder bestimmte Dynamiken zeigen, die durchaus auch selbstorganisierend beschrieben werden können. Das ist das Um und Auf dieser Geschichte, Selbstorganisation. Und Selbstorganisation ist ein, das ist sozusagen evolutiv bezeichnend oder bemerkenswert, ein sehr simples Prinzip im Einzelnen betrachtet, das eben auf einer nächsthöheren emergenten Ebene durchaus sehr komplexe Strukturen hervorbringen kann. Vielleicht ein weiteres Beispiel, das ich im vorigen Semester schon kurz angesprochen habe. Ja, vorweg, ich habe es ja bereits erwähnt, ich werde immer wieder auch auf das Hilfsmittel der Simulation zurückgreifen, auf Computersimulationen, die ich Ihnen hier auch mit Beamer dann vorführen werde. Leider habe ich in dem Semester das Problem, dass auch andere, das Philosophieinstitut ist so reich, dass es sich ganze zwei Beamer leisten kann und die sind in dem Semester, gerade zu der Zeit, wo ich die Lehrveranstaltung habe, auch vergeben. Also wir werden da ein bisschen changieren müssen. Gerade in der nächsten Stunde, wo eigentlich sie ein bisschen damit vertraut machen wollte, sind jetzt leider die Beamer besetzt. Also wir werden vielleicht auf die übernächste, wenn nicht sogar übernächste Stunde rekurrieren müssen. Ich hoffe, dass ich Ihnen das auch ein wenig beschreiben kann, was ich da darzustellen versuche mit Hilfe dieser Computerprogramme. Auf jeden Fall können Sie sich auf meiner Homepage, also für alle diejenigen, die das noch nicht wissen, auf meiner Homepage selbst mit einer ganzen Reihe von solchen Simulationen herumspielen. Sie sehen es sofort, also Sie gehen auf meine Homepage, wie gesagt, mein Name, und auf der linken Seite dieser Homepage gibt es eine ganze Reihe von Simulationen, die Sie anklicken können, und da erscheinen dann so kleine Computerprogrammchen, mit denen Sie selbst verschiedene Versuche anstellen können. Es sind durchaus ein paar gehaltvolle dabei, wo Sie wirklich auch wissenschaftliche Experimente machen können. Wenn Sie da auf was Interessantes stoßen, bin ich sehr dankbar, wenn Sie mich darauf aufmerksam machen. Auf all diese Dinge werden wir im Zuge der Lehrveranstaltung auch dann im Detail eingehen. Also Sie können sich da zumindest ein bisschen ein Bild vorweg, weil wir jetzt in der nächsten Stunde eben nicht dazu kommen, den Beamer zu verwenden, zumindest einmal ein Bild vorweg machen, um was es da dabei geht. Das Beispiel, das ich Ihnen jetzt noch schildern will, ist da auch dabei. Ich habe es im letzten Semester, glaube ich, auch angesprochen. Auch das ist jetzt nicht, sagen wir mal, um Ihre Erwartungen auf das, was man unter dem Begriff Intelligenz im Titel verteilte Intelligenz versteht, ein bisschen herunterzuschrauben. Es geht jetzt noch nicht wirklich um ganz intelligente Dinge. Aber ich werde gleich darauf zurückkommen, wir werden dann auch auf intelligentere Dinge gehen. Das ist, naja, ein interessantes Phänomen, das jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, ist vielleicht Geschmacksfrage, ob man das schon als intelligent bezeichnen will. Jedenfalls gibt es in Thailand, angeblich in Südthailand, an gewissen Flussläufen Glühwürmchenschwärme, die synchron blinken. Die alle gemeinsam synchron blinken. Das wurde bereits, glaube ich, im 17. und 18. Jahrhundert von europäischen Reisenden berichtet und nach Europa wo damals die Biologie gerade ihre ersten Aufschwünge erlebt hat, nach Europa berichtet und von europäischen Biologen für unmöglich erklärt. Also die waren der Meinung, das muss irgendwie ein, was heißt, Sehfehler sein oder irgendwas ist da im Spiel, das kann nicht sein, dass sich Tiere koordinieren. Man kennt ja Glühwürmchen auch hier, nicht? Und es gibt hier dieses Phänomen nicht, dass sich die synchronisieren und gemeinsam blinken. Die fliegen für sich hin, manchmal werden es dunkel, manchmal gehen es wieder an, aber es zeigt sich keine Art von Ordnung. Ne? Also das kann es nicht geben, das muss irgendwie Sinnestäuschung sein. Wurde aber immer wieder bestätigt, bis ins 20. Jahrhundert hinein, wo dann eben eigene Expeditionen gestartet wurden, um das zu erforschen. Tatsächlich, man hat festgestellt, die synchronisieren sich. Und dann sind natürlich eine ganze Reihe von Theorien entwickelt worden, wie das denn möglich ist, dass sich die in dieser Art und Weise synchronisieren. Und also sogar Nature, ein sehr angesehenes Wissenschaftsmagazin, hat da eine eigene Ausgabe diesem Phänomen gewidmet und eine ganze Reihe von Erklärungsversuchen geliefert, bis hin zu Sinnestäuschungen, wie schon gesagt, aber auch zu der Vorstellung, dass da unerkannt einzelne Dirigenten herumschwirren in diesen Glühwürmchen schwärmen, die sozusagen das Sagen haben und allen anderen den Takt vorgeben. Ne? Dass sich die, also man erkennt sie zwar nicht, die Karajans unter den Glühwürmchen, aber sie sind maßgeblich und vorhanden. Ne? Und synchronisieren diese ganze Geschichte. Naja, in den 60er Jahren erst ist man dann auf ähnliche Synchronphänomene draufgekommen, die dann mit diesem Phänomen irgendwie, naja, so versuchsweise zusammengestellt wurden. Also zum Beispiel hat man festgestellt, dass sich auch unsere Herzzellen in gewisser Hinsicht synchronisieren, ohne dass irgendwie ein Dirigent erkenntlich ist. Also wir haben im Gehirn keine Schaltzentrale, die gleichsam das synchrone Schlagen unserer Herzzellen anleiten würde. Und es gibt auch sonst keine erkenntlichen Impulse, die von irgendwo aus zentralistisch gesteuert werden. Trotzdem organisieren sich diese Herzzellen und synchronisieren sich, also schlagen gemeinsam, zumindest wenn das Herz gesund ist. Ne? Das kennt man. Ja, der fehlende Sauerstoff macht sie bemerkbar, aber ich versuche durchzuhalten. Sie brauchen nur ruhig atmen und nicht vom Sessel fallen. Ich erledige den Rest. Wenn wir gleich bei dem Thema sind, also ich bin sehr froh, wenn auch Sie, weiß nicht, mitreden wollen und diskutieren wollen und irgendwelche Fragen einbringen und argumentieren. Sie dürfen, das habe ich vielleicht vorher nicht gesagt, Sie dürfen mich jederzeit unterbrechen, wenn Sie irgendetwas nicht verstanden haben oder wenn irgendwelche Zusammenhänge unklar sind oder sagen Sie einfach, bitte erklären Sie das nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden oder erklären Sie bestimmte Fachbegriffe oder was auch immer. Nicht? Also da sollte klar sein, dass Sie da jederzeit eingreifen können und natürlich dann auch Ihre Wünsche vorbringen können und Ähnliches. Gut. Also insofern, bitte doch zumindest der Anflug von irgendwie sowas wie der Möglichkeit für Selbstorganisation in diesem Hörsaal auch zu schaffen, nicht? Dass wir sowas wie verteilte Intelligenz hier zusammenbringen. Sonst würde es am Ende so ausschauen, als wäre nur ich intelligent. Diese Glühwürmchen, vielleicht ein anderes Beispiel noch, was ich persönlich, da ich mit diesem Phänomen naturgemäß wenig vertraut bin, was ich besonders interessant gefunden habe, dass sich Mädchen, die in einem Mädcheninternat zusammenleben, und zwar in Gruppen von 10 Personen in einem Schlafraum gemeinsam, also im Internat, ne, bei ihrer Menstruation, bei ihrer Monatsblutung synchronisieren. Ne? Wurde fest. Ja, richtig, nicht? Sehr, sehr bezeichnend, ich sehe sie nicht, okay. Ja, sehr bezeichnend, dass der Europäer das nicht bei Naturvölkern festgestellt hat, sondern in Mädchenpensionaten, aber wie auch immer, ne? Aber ganz richtig, nicht? Also auch da findet sowas wie eine natürliche Synchronisation statt. Oder neuzeitlichere Beispiele sind auch das berühmte Klatschen in Konzertsälen oder auch bei Fußballturnieren, nicht? Alle fangen irgendwie völlig chaotisch zu klatschen an und nach einiger Zeit synchronisiert sich das doch und alle fallen in einen bestimmten Takt. Nicht? Könnte man sagen, na gut, es gefällt uns, dass es rhythmisch ist, nicht? fein. Wir sind halt reflektierte Wesen und deswegen klatschen wir im Takt, aber nichtsdestotrotz. Oder denken Sie an diese berühmte Welle in Fußballstadien, nicht? Die sich da plötzlich bildet. Kennt das jeder, jede von Ihnen? Vielleicht der Damen, die nicht so viel mit Fußball. Ich habe auch mit Fußballstadien absolut wenig am Hut, aber ich habe schon mal im Fernsehen gesehen, nicht? Also Sie kennen das, die stehen dann alle so im Takt oder sozusagen so auf, dass sich im Stadion eine rundum laufende Welle bildet und die Kamera geht mit und der große Sport ist mittlerweile, dass die Welle wirklich eine ganze Umrundung schafft, wenn nicht sogar mehrere. Ne? Auch das ein Fall von spontaner Synchronisation im Prinzip, nicht? Also solche Phänomene hat man mehr und mehr gefunden und festgestellt, dass das etwas ist, was in der Natur sehr häufig vorkommt. Ja. Ja. Ganz richtig, da gibt es diese berühmte Geschichte, ich glaube von Huygens oder so, der auf einer Schiffsreise sehr, sehr präzise Uhren mitgehabt hat und die im Schiff, in seinem Zimmer im Schiff aufgehängt hat. Und das Schiff hat natürlich geschwankt und er hat mit allen Mitteln, weil er irgendwie zur Luftdruckmessung diese Uhren brauchte, und damals gab es nur Pendeluhren natürlich, ne? Das waren eigentlich wissenschaftliche Apparate, ne? Und er eigentlich verhindern wollte, dass die irgendwie beeinflusst werden. Und die haben sich immer wieder synchronisiert. Ne? Und er war völlig, also hat sich das nicht erklären können, er hat alles versucht, eben keine Beeinflussung da stattfinden zu lassen. Und trotzdem sind die mit der Zeit immer wieder, haben die gemeinsam gependelt. Ne? Und das war lange Zeit für ihn etwas sehr, naja, Erklärungsbedürftiges. Nicht?
Einspruch, ist das auch in einem Raum ohne Schiff? Weil
ich denke, ja, so viel ich weiß.
Das Schiff bewegt sich und ja, damit dieser, ja, genau ich, das, was Sie gesagt haben, Karajan, der halt irgendwo mit umfuchtelt, nicht ganz im Traum.
Hätte ich auch geglaubt, aber ich glaube, es funktioniert auch, wenn es sozusagen über die Holzbalken sowas wie Resonanzmöglichkeiten gibt.
Ja,
aber es muss eine Resonanz geben, ja. Natürlich.
So, ja.
Natürlich.
Aber also, beim Schiff, das schwankt ja auch ohne die.
Ja, ja. Sie werden gleich sehen, also ich erkläre gleich das Phänomen der Kühlmännchen. Auch die müssen in irgendeiner Art und Weise interagieren. Nicht? Also sozusagen Hexerei ist es keine. Das ist so Mutter. Ja, eben. Nicht? Das ist es nicht, sondern es gibt sowas wie Wechselwirkung, das ist das Um und Auf. Nicht? Aber es ist keine zentralistisch geplante Wechselwirkung, das ist der Punkt dabei. Bei den Glühwürmchen hat man verschiedene Versuche angestellt, einen davon, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu simulieren, einen davon habe ich eben mit dieser kleinen Simulation im Internet nachprogrammiert. Da geht es darum, dass diese Glühwürmchen einfach als sowas wie kleine Uhren dargestellt werden, die beständig im mehr oder weniger im gleichen Takt bis 10 zählen, aber nicht alle zur gleichen Zeit beginnen, bis 10 zu zählen. Also die haben sozusagen schon einen Rhythmus, aber der erste beginnt, was nicht, zu zählen und der zweite beginnt bei der Schlagzeit 3 bei 0 zu zählen und der nächste beginnt dann wieder bei der Schlagzeit 5 bei 0 zu zählen und so weiter. Und alle zählen es aber kontinuierlich bis 10. Schalten dann wieder auf 0 zurück und flashen für eine Taktzeit ihr Licht. Also schalten sozusagen das Lichtzeit bei der, ist aber beliebig, nicht? Also ich habe es so programmiert, dass sie bei 0, von 0 auf 1 ihr Licht aufdrehen. Und der ganze Mechanismus ist der, dass sie im Prinzip herumfliegen, also ihre Position wechseln und mit jedem anderen Glühwürmchen, das ihnen auf eine gewisse Nähe herankommt, von deren, wie sagt man, Blitzen, Lichtblitzen, beeinflusst werden. Das heißt, ich zähle jetzt von 0 bis 10 und flashe bei 0 und jetzt kommt plötzlich ein Glühwürmchen heran, das bereits bei 5 ist. Ne? Zählt weiter 5, 6, 7, 8, 9, 10, schaltet zurück, gerade dann, wenn ich bei 5 bin und flasht das sein Licht. Und das beeinflusst mich und ich verändere meine Zählzeit dadurch. Aber nicht unbedingt jetzt, dass ich auch genau synchron wie dieses eine Glühwürmchen zu zählen beginne, sondern ich verändere sie einfach nur um eine beliebige, völlig mit Random Generator festgesetzte Zahl. Und das genügt in der Masse und Sie werden sehen, wenn Sie das ausprobieren, das sind da 1000 solche Glühwürmchen programmiert, die herumschwirren. Und dieser simple Mechanismus genügt, dass sich mit der Zeit, das braucht eine Weile, und Sie sehen unten die Oszillationen, wie sich die angleichen, mit der Zeit alle synchronisieren. So simpel ist es. Nicht? Also es wird sozusagen kein Takt dirigistisch, zentralistisch vorgegeben. Es gibt auch keinen sozusagen besonders maßgeblichen Glühwurm oder ein Glühwürmchen, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig. Es kann durchaus auch sein, dass mich jetzt ein Nachbar gerade in dem Moment, sagen wir mal, in eine Richtung beeinflusst hat und mich der nächste Nachbar in einer Zehntelsekunde später in die andere Richtung wieder zurück beeinflusst und ich wieder dort anfange, wo ich gerade gewesen bin. Das kann durchaus immer wieder so ein Hin und Her sein des gegenseitigen Beeinflussens, aber das Beeinflussen reicht, um eben insgesamt dann so etwas wie Synchronizität herzustellen. Bitte. Bitte nochmal? Das war das Beispiel. Das war Thailand. Weil es sich dabei um eine besondere Glühwürmchenrasse handelt, aber das sozusagen, was die biologischen Hintergründe dafür sind, weiß ich nicht, warum es nur in Thailand gelingt. Vielleicht, weil sie dort in diesen Massen auftreten oder. Also sozusagen evolutionstheoretisch sicher deshalb, weil sie dadurch gerade dort einen besonderen Überlebensvorteil gefunden haben. Nicht? Also, ja, würde ich auch glauben. Nicht? Also man sieht ja Glühwürmchen nicht. Angeblich sind die wirklich, also so in der Länge des Klassenraums an Uferbänken zu 10.000, vielleicht Hunderttausenden unterwegs. Nicht? Bitte.
Was bringt, sich beeinflussen zu lassen und nicht im eigenen Rhythmus weiterzubringen?
Gute Frage, nicht? Ja. Wir werden auf verschiedene Vorteile einer solchen Synchronisation eingehen. Man könnte, ich bin jetzt kein Biologe oder Zoologe oder wie heißt es,
Glühwürmchenforscher. Ich beziehe mich da nicht auf die Glühwürmchen, ja, sondern wo ist das, dass ich sage, ich lasse mich beeinflussen?
Ne? Na gut, bei meinen Herzmuskeln muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich die beeinflussen lasse. Ja, natürlich. Nicht? Warum sich Mädchen in Mädchenpensionaten bezüglich ihrer Menstruation, das wage ich nicht einmal.
Also nicht Mädchen, aber
ja. Glühwürmchen könnte man sich auch vorstellen, dass natürlich die Partnersuche damit bestimmterweise begünstigt wird. Bitte? Nochmal. Ich habe es nicht verstanden.
Warum gleichen sich die Uhren aneinander?
Gute Frage, weil es ein Resonanzphänomen ist, würde ich mal sagen. Ich würde nicht. Ja, natürlich. Natürlich. Ich würde auch nicht glauben, dass dahinter unbedingt. Ich meine, evolutionstheoretisch hat sicher einen gewissen Vorteil, sonst hätte sich sozusagen in der Geschichte nicht erhalten, nicht? Sonst wären die ausgestorben, die sich da synchronisiert haben. Ich weiß nicht, vielleicht, dass Raubtiere, die Glühwürmchen essen, dann nicht das Einzelne finden, das eben immer wieder alleine aufleuchtet, sondern sich in dem großen Schwarm die Gefahr verteilt. Nicht? Könnte man sich vorstellen, zum Beispiel. Wie bei den Fischschwärmern. Auch da ist es ja die Verteilung des Risikos, die den Schwarm bildet, eigentlich. Bitte, da bin ich nicht wirklich kompetent, was jetzt die speziellen Vorteile des Glühwürmchenverhaltens angeht.
Kann man dann eigentlich auch von einem System sprechen? Also kann man das berechnen, wenn die das so in verschiedenen
Wahlen machen? Schauen Sie sich mal diese Simulation im Internet von mir an. Das schaut nicht so ganz unähnlich aus, wie man sich einen Glühwürmchenschwarm vorstellt. Das sind Pünktchen natürlich, nicht nachgebildete Glühwürmchen. Das sind einfache Pünktchen, die halt so aufflaschen. Aber es bewegt sich und es wird mit der Zeit synchron. Nicht? Also in dieser Art und Weise lässt sich doch, zumindest dieser eine Aspekt lässt sich simulieren. Nicht? Natürlich all die anderen Verhaltensformen von Glühwürmchen sind da nicht einmal angedeutet damit, das ist schon klar, ne? Also wesentlich, sind natürlich wesentlich komplexere Wesen. Aber dieses eine Phänomen ist damit angesprochen. Vielleicht, um die Sache noch ein bisschen interessanter zu machen, ich habe mich mit dieser Sache herumgespielt, wir werden auch im Zuge dieses Semesters ausführlich auf die Netzwerktheorie zu sprechen kommen, ganz einfach deswegen, weil sich für das Thema Intelligenz ein hochinteressantes Netzwerk als Thema anbietet, nämlich welches Netzwerk habe ich, bitte?
Internet, oder?
Na, bitte?
Neuronale.
Das neuronale Netzwerk. Das Internet, ist natürlich diesbezüglich ein fast so, könnte man sagen, Superorganismus, der das nachbildet. Aber das neuronale Netz in unserem Gehirn ist nichts anderes eben als ein hochkomplexes Netzwerk, das in dieser Art und Weise auch selbst organisierend, das heißt nicht dirigistisch, arbeitet und damit erstaunliche Leistungsfähigkeit erzielt. Sie werden unter den Simulationen die auf meiner Homepage eben gepostet sind, auch einige neuronale Netze finden. Und zwar künstliche neuronale Netze. Das sind im Prinzip mathematische Konstrukte, die die Arbeitsweise unseres Denkapparates nachbilden oder nachzubilden versuchen, die also lernen können, die komplexe Zusammenhänge lernen können. Bitte, diese Simulationen, die sind Lehrbeispiele, die kennen nicht sonderlich viel. Sie können immerhin Buchstaben erkennen, Zahlen erkennen, aber da, also zu erkennen lernen, meine ich. Aber sie zeigen zumindest an, was solche Netze zu leisten in der Lage sind. Und ich möchte nur darauf hinweisen, also mittlerweile neuronale Netze, sogar in Waschmaschinen finden sich mittlerweile neuronale Netze, um herauszufinden, was die nötige Wasserhärte für bestimmten Waschgang ist und oder was nicht. Moderne Luxuslimousinen sind voll von solchen kleinen Gadgets, die halt erkennen, welcher Fahrer zu welcher Uhrzeit, welche Fahrgewohnheiten an den Tag legen, was auch immer. Bitte.
Aber das sind ja nicht nur Netzwerke, also da werden nicht nur Netzwerke dargestellt, die sich selbst analysieren, sondern da gibt es ja auch Netzwerke, die mehr oder weniger sozusagen jemand etwas anderes von außen bewegt, das Vektorpropagationnetzwerk.
Ja.
Ja,
natürlich.
Ja,
Sie.
So wie ich weiß, also so wie ich momentan weiß, sind ja diese Netzwerke eigentlich nicht, also man kann die mathematisch besser erklären und kann man alles mit dem verarbeiten.
Ja. Ja, Sie finden eben unter diesen Simulationen ein Beispiel für ein Backpropagation-Netzwerk und ein anderes, ein Kohonen-Netzwerk, also ein selbstorganisierender Self-Organizing Map wird das genannt, ein nicht trainiertes oder nicht zentralistisch trainiertes. Sie haben ganz recht, aber auf diese Feinheiten würde ich Sie bitten, noch ein paar Lehrveranstaltungen zu warten, wir werden darauf zu sprechen kommen. Ist ein ganz wichtiger Punkt und ist sehr, sehr interessant, insbesondere erkenntnistheoretisch sehr interessant. Aber uns fehlen noch ein bisschen die Voraussetzungen. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt darauf hinweisen, dass wir eben grundsätzlich dem Thema Netzwerk oder dem Themengebiet Netzwerke einige Aufmerksamkeit widmen werden. Und ich habe auch diese Glühwürmchen-Simulation da im Hinblick auf diese Form der Netze ein bisschen variiert und habe mir mal angeschaut. Ich habe ja davon gesprochen, nicht? Diese Glühwürmchen sind darauf angewiesen, dass immer ein anderes Glühwürmchen in ihre Nähe kommt, mit dem sie interagieren. Also das sie sozusagen kurzzeitig beeinflusst, bevor sie schon wieder von einem anderen Glühwürmchen beeinflusst werden. Ja? Wenn man die jetzt sich nicht bewegen lässt, wenn man die statisch hält, tut sie gar nichts. Die lokal, also sozusagen, wenn ich hier stehen bleibe und der Kollege wäre ein anderes Glühwürmchen, Kollege noch ein Glühwürmchen, wir würden uns zwar beeinflussen, aber wir würden immer uns sozusagen die wechselseitigen Beeinflussungen gegenseitig zuliefern und irgendwann dann oszillieren zwischen den Zuständen, die wir eben zu dritt einnehmen können. Es würde sich nichts weiteres tun. Erst wenn wir uns bewegen und mit anderen konfrontiert werden, die in einem anderen Rhythmus eben flashen, dann stellt sich sowas wie Synchronisation ein. Das heißt, wenn man die nicht bewegt, tut sich gar nichts. Herzzellen, aber auch neuronale Knoten in unserem Hirn, Nervenzellen, bewegen sich in der Regel nicht. Sind aber, und das ist das Entscheidende, vernetzt. Und jetzt habe ich mit dieser Sache herumgespielt und habe geschaut, welcher Vernetzungsgrad notwendig ist, um diese Glühwürmchen, auch wenn sie sich nicht bewegen, zum Synchronisieren zu bringen. Und Sie können das im Internet eben auch durchprobieren, Sie können das selbst ausprobieren. Es sind 1000 Glühwürmchen. Wie viel, glauben Sie, muss ich vernetzen, wenn sie sich nicht bewegen? Wie viel von den 1000 muss ich vernetzen, wenn sie sich nicht bewegen, um mit der Zeit, nicht gleich, aber dann doch, eine Synchronisation sicherzustellen?
Alle, aber Sie meinen jeweils nur die nächstliegenden drei oder so.
Nein, die Vernetzungen sind zufällig verteilt. Also ich habe den Computer Random Generator, auch darüber werden wir noch sprechen, also einen Zufallsgenerator walten lassen und habe gesagt, du vernetzt dich mit deinem unmittelbaren Nachbarn und du vernetzt dich mit dem Nachbarn am anderen Ende des Spielfeldes und so weiter. Nicht? Also völlig zufällige Vernetzung.
Immer zwei. Ja, weil alle geht ja dann.
Probieren Sie es bis zum nächsten Mal aus. Sie werden gleich sehen, dass da eine höchst interessante Zahl herauskommt.
Werden die sich bewegen? Bewegen die sich alle willkürlich? Oder?
Ja, ja, völlig willkürlich. Auch der Zufallsgenerator. Nein, nein, es gibt keinen, wie auch immer, gearteten gemeinsamen eine Intention oder ein Ziel, sich zu synchronisieren. Also es gibt keine Bewegungsrichtung, es gibt kein Anliegen im philosophischen Sinn. Wir wollen uns synchronisieren. Sie tun das einfach. Bitte.
Also beim Denken, da werden uns nicht die Zielsätze zufällig. Kann das also sehr groß und sehr gerne.
Nochmal, jetzt habe ich es akustisch noch verstanden.
Das Bild vom Mund ist zum Durch.
Ja?
Und eins dünkt es. Und wenn jetzt eine andere Dünke, die das Bild in der Nähe ist,
ja,
dann
verändert sich die Zählzeit auf eine beliebige andere Anfangsgröße. Also, ich weiß nicht, der zählt hier so und dann kommt einer und der zählt so. Ne? Und der beeinflusst den und plötzlich beginnt er hier zu zählen. Zack, zack, zack und zack, zack, zack. Also beginnt quasi den Teil davor zu lagern und beginnt hier zu zählen. Ne? Und dann kommt der andere und verändert es wieder beliebig. Ne? Also die beeinflussen sich nur diesbezüglich, dass sie quasi ihre Zählzeit verändern. Und immer bei der ersten flashen sie, also bei der ersten Zählzeit flashen sie. Das bleibt schon gleich. Aber die erste ist eben immer für jedes anders. Bitte.
Das funktioniert wirklich, ohne dass einige mehr beeinflussbar sind als andere?
Ja, da sind wir bei einem interessanten Punkt, bei dieser ganzen, und zwar wissenschaftstheoretischen Punkt dieser ganzen Methodologie, nicht? Ich kann Ihnen gerne den Programmcode zur Verfügung stellen und Sie schauen sich das an, ob ich nicht geschummelt habe. Ne? Das ist sozusagen die korrekte wissenschaftliche Möglichkeit, das zu klären. Aber im Großen und Ganzen natürlich ist die Sache bis zu einem gewissen Grad eine Blackbox. Nicht? Diese Methodologie erfordert eine gewisse Art von Know-how, um damit umzugehen. Ne? Es ist jetzt für Philosophen bei weitem noch nicht gang und gäbe, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ich garantiere Ihnen aber, sowohl aus meiner Erfahrung als auch aus meiner prophetischen Gabe heraus, dass diese Methodologie Zukunft hat und vielleicht auch in der Philosophie in nächster Zeit sehr relevant werden wird. Das heißt, wenn Sie wissenschaftlich tätig werden wollen in diesem Bereich, oder auch in der Philosophie oder auch in anderen Bereichen, ist es nicht schlecht, sich damit ein bisschen herumzuschlagen. Ich bitte, gleich sozusagen auch aus meiner eigenen Erfahrung. Mir hat das immer interessiert. Ich habe auch zu Beginn meines Studiums 2 Semester oder was Informatik studiert, habe aber da dann doch meine Grenzen erkannt und muss zugeben, dass ich kein begnadeter Programmierer bin und schon gar nicht, weiß der Teufel, also es quält mich, ich quäl mich, um das zusammenzubringen. Aber es ist ab einem gewissen Zeitpunkt, natürlich am Anfang sagt man, fix lautern, das geht nicht und die kennen das alle, wieso nicht ich? Und, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach wirklich eine sehr erfüllende Geschichte. Es ist eine andere Art des Denkens notwendig, es ist eine andere Art des Herangehens notwendig und es ist vor allem sozusagen mit der Kombination des Schreibens zusammen eine enorm erkenntniserweiternde Ort des Denkens, auch für Philosophinnen und Philosophen. Es gibt mittlerweile sehr simple, gerade das Programm, das ich verwende, um diese Dinge im Internet auszustellen, ist das relativ einfaches Programm, das man, sagen wir mal, jetzt in 1-2 Monaten ein bisschen damit herumspielen oder vielleicht ein bisschen intensiveres damit herumspielen, erlernen kann und damit durchaus hochinteressante Dinge machen kann. Auch, also ich weiß ja nicht, wie viele von Ihnen jetzt wirklich irgendwie Wissenschaftlerinnen werden wollen, aber wenn das jemand so als Anreiz vor Augen steht, Publikationen unterzubringen. Sie wissen, also für Wissenschaftler sind Publikationen so um und auf, publish or perish heißt es, also publiziere oder stirb, wenn du nicht hinreichend gut in hinreichend guten Journalen publizierst, bist du kein Wissenschaftler. Ne? Und es lässt sich mit solchen Methoden, natürlich muss das Ding trotzdem Gehalt haben, Aber es ist etwas Grundlegendes anderes, wenn Sie eine mit Simulationen unterlegte Schrift oder ein Paper einreichen oder wenn Sie ein Paper einreichen, das eben so ein bisschen im traditionellen Sinn doch auch immer ein bisschen spekulativ unterwegs ist. Ich meine, sehr oft wissen Sie bei dieser Simulationsgeschichte auch nicht grundlegend mehr, als Sie gewusst hätten, wenn Sie es niedergeschrieben haben, aber Sie wissen damit immerhin das, was Sie wissen, relativ präzise. Sie wissen nämlich das, was Sie hineinprogrammiert haben und das, was Sie weggelassen haben. Und das ist schon mal sehr viel wert. Und sehr oft, also mir geht das auf Schritt und Tritt so, vermutet man, dass sich gewisse Dinge in einer bestimmten Art und Weise entwickeln können und man versucht es zu programmieren und es geht überhaupt nicht. Und man muss seine Ansicht diesbezüglich grundsätzlich revidieren. Also diesbezüglich, es ist es wirklich wert, es ist ein bisschen aufwendig, aber es ist es wirklich wert. Ich kann nicht genug Werbung dafür machen und Sie werden die Methode dann im Zuge des Semesters kennenlernen. Aber ich kann Sie dann nur ans Herz legen und ich bitte Ihnen, also das sage ich ganz explizit, wer immer sich damit herumquälen will und dabei dann Rat braucht, da stehen meine Türen für Sie sperrangeweit offen. Bitte.
Wenn wir auch praktische Philosophie im Sinn von Schuldfähigkeit, ich meine, wenn so ein Schwarmelement, zum Beispiel ein Mensch, nur weil er nach den Schwarmregeln etwas passiert, was allen anderen passiert ja. wäre, wenn sie im Schwarm an der Stelle gewesen wären, das hat ja Auswirkungen. Ja. Wird das auch hier behandelt?
Vielleicht grundsätzlich, was Sie so ein bisschen erwartet, darauf habe ich noch viel zu wenig eingegangen. Jein, wir werden den Bereich der Spieltheorie relativ, ausführlich kann ich nicht sagen, es ist keine Spieltheorie-Vorlesung, aber wir werden doch sehr viele Aspekte der Spieltheorie aufgreifen, unterschiedliche Gleichgewichtskonzepte, werden wir dann, wenn wir soweit sind, ausführlich besprechen, die natürlich auch, und Sie werden das auch bei den Simulationen, die auf meiner Homepage sind, gleich bemerken, die natürlich auch sehr viel mit dieser Verteilung von selbstorganisierten Verhalten oder Intelligenz, wenn man es so nennen will, zu tun haben. Also Kooperation zum Beispiel, Sie kennen alle das berühmte Gefangenendilemma, wenn nicht, dann werden Sie es kennenlernen. Kooperation ist ein solches Phänomen, das sich natürlich durch Verteilung des Risikos entwickeln kann. Ich habe immer das Risiko, dass mein Gegenüber mich betrügt. Es gibt kein Gefangenendilemma, wo ich das Risiko nicht habe, aber indem sich sozusagen über eine größere, indem ich es aufteilen kann, entweder zeitlich aufteilen, indem ich das Gefangenendilemma selbst wiederhole, oder auf eine größere Community, auf eine größere Gesellschaft aufteilen kann, minimiert sich das Risiko zumindest so weit, dass Kooperation wahrscheinlich wird. Sonst könnte man sich fragen, warum kooperieren wir überhaupt? Nicht? Zum Beispiel eine auch ethische Gesichtspunkte berührende Frage. Von da aus werden wir ganz eine Reihe von solchen Phänomenen betrachten, die doch immer wieder mit dem Erklimmen von eigentlich unwahrscheinlichen Entwicklungsniveaus zu tun haben. Was meine ich damit? Diesbezüglich eines meiner liebsten Beispiele, deswegen kennen es die meisten, die mich kennen, bereits, aber ich wiederhole es trotzdem gerne. Es ist ja meiner Meinung nach, es ist sehr, sehr simpel, aber es ist denkanregend und man kann, oder ich zumindest, kann stundenlang drüber sinnieren. Das berühmte Hammerbeispiel. Sie wollen Nägel einschlagen und haben noch keinen Hammer zur Hand, weil Sie ein steinzeitlicher Jäger sind und Sie können diese Nägel mit einem Stein einschlagen. Also oder die Protonägel, nicht? Also die Vorgänger der Nägel, die in der Steinzeit dafür zur Verfügung stehen. Das gelingt so recht und schlecht. Also Sie können, was weiß ich, in 10 Minuten oder in 5 Minuten einen solchen Nagel einschlagen. Sie könnten aber eben auch einen Hammer konstruieren. Mit dem Hammer ging es schneller. Sie können sich das auch vorstellen. Wenn ich da jetzt einen Hammer herstelle, dann kann ich den vielleicht in einer Minute einschlagen, diesen Nagel. Das Hammer herstellen braucht aber eine Stunde Arbeitszeit. Das heißt, wenn Sie einen einzigen Nagel einschlagen wollen oder auch zwei oder drei Nägel einschlagen wollen, dann sind maximal 30 Minuten um und noch nicht die Stunde Arbeitszeit verstrichen, die für das Herstellen eines Hammers notwendig ist. Das heißt, es steht nicht dafür, einen Hammer herzustellen. Das heißt, wenn sie so vereinzelt vor bestimmten Problemen stehen, dann verteilt sich der Aufwand nicht weit genug, um es rentabel werden zu lassen, einen Hammer herzustellen. Das lässt sich auch sozial, also hier habe ich es jetzt nur zeitlich dargestellt, aber es lässt sich auch sozial denken. Nicht? Also wenn Sie eine Person sind, die einen Nagel einschlagen will, steht es nicht dafür, einen Hammer herzustellen, aber ab wann, wenn ich sage 10 Minuten für einen Nagel mit Stein, wann würde es in etwa dafür stehen, dass ich einen Hammer herstelle, wenn wir wie viele Personen sind, die alle einen Nagel einschlagen wollen? Naja, Stunde durch 10. Oder wie oft gehen 10 Minuten in eine Stunde? Natürlich, Sie müssen erst das wieder hereinarbeiten. Natürlich, ich habe ja gefragt. Also Sie dürfen. Also, ja, 7, 8 Nägel, wenn man sagt, dann wird es interessant, einen Nagel herzustellen. Nicht? 7, 8 Nägel, die ich selbst zeitlich versetzt einschlagen will, oder 7, 8 Personen, die einen Nagel einschlagen wollen. Dann verteilt sich sozusagen der Aufwand auf ein Niveau, das es rentabel werden lässt. Und wenn Sie das jetzt sozusagen evolutionstheoretisch umlegen, Kopierbarkeit eines Zusammenhangs, DNA-Struktur, ne, Sie wissen, cheap copies in milliardenfacher Auflage. Die einzelne Kopie ist extrem teuer, ne, und kostet evolutionstheoretisch einer Unzahl von Vorgängern das Leben, weil die aussortiert werden, selektiert werden im Evolutionsprozess. Ne. Also enorme Schwundrate. Aber wenn diese DNA-Struktur dann mal steht, lässt sie sich extrem billig kopieren. Und das in milliardenfacher Ausführung. Und Sie haben ein evolutives Niveau erreicht, das plötzlich eine ganz andere Voraussetzung schafft. Die Welt schaut mit Hammer grundsätzlich anders aus als ohne Hammer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir beobachten, also ich meine, das sage ich jetzt so dahin, aber denken Sie es mal im Hinblick auf den Aspekt Arbeit durch. Nicht? Wenn Sie eine moderne Gesellschaft haben, mit wie viel Industrie und Organisation und Infrastruktur und vieles mehr, dann schaut natürlich das, was jetzt produktiv genannt wird, völlig anders aus, als wenn Sie eine steinzeitliche Gesellschaft sind, die jetzt auf Subsistenzwirtschaft setzt, die gerade mal überleben muss. Nicht? Also da ist sozusagen ein ganz anderer Produktivitätsbegriff, auch Leistungsbegriff im Spiel. Nicht? Wir sind sozusagen eine Gesellschaft, die von extrem komplexen Voraussetzungen aus operiert und die im Zuge ihrer Evolution eine Vielzahl von solchen Hürden erklommen hat. Hürden, die dadurch erklommen wurden, dass sich eben ein gewisser Aufwand verteilen ließ. Und das gilt auch für die Intelligenz. Das ist das Um und Auf der Lehrveranstaltung. Verteilte Intelligenz. Wir sind deswegen intelligent oder wir konnten deshalb überhaupt erst intelligent werden, wenn wir sind, ne? Das ist die gute Frage, aber wir nennen uns im Allgemeinen dann doch eher intelligent. Ne? Wir konnten deswegen intelligent werden, weil wir in einer Vielzahl von Einzelfällen unser Risiko oder unseren Aufwand verteilen konnten, auf eine große Masse verteilen konnten. Das ist das Prinzip dieser ganzen Geschichte. Ja, kurz nur, Spieltheorie wird uns interessieren, Netzwerktheorie wird uns interessieren und dass ich auch im Titel angekündigt habe, es wird uns der Begriff der Formen, und zwar so, wie er in der Luhmannschen Systemtheorie vorgeschlagen wird, besonders interessieren. Formen sind im Prinzip sowas wie der Überbegriff für diese Strukturen, für diese Schwärme, für die Netze und für all das, was damit verbunden ist. Und wir werden auch darauf dann immer wieder besonderen Wert legen und darauf besonders eingehen. Soweit das Programm für das diesjährige Semester. Wenn es keine Fragen gibt, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.